Oh, hört ja gar nicht auf. Liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die dazu kommen. Wir werden übrigens überwiegend von Frauen gehört.
Nee, ernsthaft?
95%.
Ach, was?
Ja, ja.
Das hast du in deiner eigenen Umfrage festgestellt.
Genau. Und da sind wir auch richtig stolz darauf übrigens.
Also das heißt, wir haben jetzt nicht nur 5 Hörer, sondern 6 Hörerinnen.
Genau, so okay. Sieht's aus. Die wir ganz herzlich grüßen.
Ja, hallo Uli.
Aber auch alle Hörer.
Alle Hörer natürlich auch, Mensch.
Und Susi natürlich auch, erst recht.
Genau. Ja, Susi, schöne Grüße nochmal. Und genau, wer ist denn alles da? Ich sehe den Raoul.
Ja, hallo.
Der hat sich hinter seinem Kopf versteckt, aber man erkennt ihn trotzdem. Und links von mir ist der, ich sage jetzt nicht den richtigen Namen, sondern Jim.
Das ist ja wohl der, du wolltest Jimmy wieder
genau,
sagen.
Genau, ich wollte wieder Jimmy sagen.
Jimmy. Ja. Hallo, sage ich.
Raoul, du bist heute dran?
Ich bin heute dran, ja. Wir treffen uns bei strahlendem Sonnenschein, gut gelaunt. Der Tag verspricht vieles für uns und für euch bedeutet das eine hoffentlich knackige und interessante, unterhaltsame Podcast-Folge.
Sicherlich.
Von dem Podcast Was mit Rock und Vinyl. Ja, wie fange ich an? Also ich lese ja viele, gerade angloamerikanische Online-Rock-Magazine, die regelmäßig Artikel über 60er, 70er, 80er Jahre Sachen veröffentlichen. Die verfolge ich sehr intensiv, wie zum Beispiel U-Discover, eine kanadische Seite ist das, die ich sehr oft lese, oder eine Seite, die ich ganz toll finde, die nennt sich American Songwriter. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die täglich fast 5 bis 10 Artikel raushauen von Bruce Springsteen und Velvet Underground und alles Mögliche. Immer auf der Suche nach Inspiration für uns, für unsere Hörer. Und vieles leite ich dann auch weiter auf unserer Facebook-Seite, auf die wir gerne nochmal verweisen, wo ich täglich Artikel weiterleite, die was mit Rock zu tun haben, sage ich mal. Und bei American Songwriter bin ich auf einen Artikel gestoßen, den fand ich so interessant, so spannend, so verrückt, dass ich sagte, ich erzähle den heute mal nach. Und gerade die Musiktitel, die da vorgestellt werden, also gerade der erste, der absolute Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und zwar deswegen ergibt sich für mich der Titel dieser Episode. Die heißt nämlich 5 Songs, die ein Genre begründet haben, Klammer auf, oder auch nicht, Klammer zu. Im Original heißt dieser Artikel Proto-Everything, 5 of the very first songs from popular genres. Ja, ich habe es ein bisschen verkürzt und
sehr gut übersetzt, ja, genau.
Denke ich.
Einfach knackig.
Ja, worum geht es? Es geht um 5 Songs, die angeblich einen Trend oder ein Genre definiert haben und ausgelöst haben. Und diese 5 Songs habe ich auch alle gefunden und habe den ersten Mal angehört und dachte sofort, Knaller, das muss ich euch vorspielen, das glaubt ihr mir nicht. Und so ist diese Episode entstanden. Ich hoffe, wir haben wieder einiges zu diskutieren. Der erste Song, den ich vorspiele, von dem wird angeblich behauptet, Achtung, es ist der erste Rap-Song.
Oh.
Ja. Rap. Haben wir vor kurzem in der Sendung von mir gehabt.
Das ist aber nicht Spoonie G jetzt, oder?
Wie, Scheiße, das kennst du?
Ja, sicher.
Nein, ist es nicht.
Okay.
Wie wir gelernt haben über Rap, wird der Beginn der Rap-Musik auf das Jahr 1973 terminiert. Darüber haben wir hier schon gesprochen. Es gibt da wir haben uns sogar auch gestritten, genau. Es gibt da ein Party-Event, auf dem zum ersten Mal auch Platten gescratcht wurden und dazu gerappt wurde und offiziell gilt das als Beginn der Hip-Hop-Musik. Den Song, den ich euch jetzt vorspiele, ist nicht aus dem Jahr 1973, sondern aus dem Jahr 1968. Das sind zwar nur 5 Jahre, aber wie wir alle ja die treuen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, 5 Jahre in den 60ern,
machen
in den 70ern machen wahnsinnig viel aus. Also es ist, glaube ich, ziemlich egal, ob ein Album 2015 oder 2021 oder 2005
werden die Leute ist. Später vielleicht nicht mehr sagen, ja, das, aber für uns,
ja. Ja. Aber 1908, ja, das kann natürlich auch sein, aber 1968 oder 1973 ist ein himmelweiter Unterschied.
Wie man und, auch zwischen uns sieht.
Und den Song, den ich euch jetzt vorspielen möchte, der ist nicht von einem Musiker. Es ist auch kein Musikalbum, sondern es ist ein Spoken-Word-Album. Das ist der einzige Musiktitel auf diesem Album. Es ist ein Comedian, der heißt, das muss ich jetzt ganz langsam und vorsichtig aussprechen, Pigmeat Markham. Ah, da nickt einer. Okay. Pigmeat Markham, amerikanischer Comedian.
Charmanter Name eigentlich.
Ne? Ja, geboren 1904, gestorben 1981. Wie gesagt, der einzige Song auf diesem Album, der Rest Spoken Word, also ich nehme an, das ist ja, Comedy, so ein Sketch.
Comedian ist es.
Ja, gewesen. Genau. Und der Titel, in den wir jetzt reinhören, heißt Here Come the Judge.
Judge, your honorship high, sir. Did I hear you say order in the court?
Yes, I said order.
Well, I'll take 2 cans of beer, please. Everybody know that.
Ja, also
fantastisch.
Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, klar. Also sehr, sehr gut. Diese Referenzierung auf den Spoonie G, 73 rührt, glaube ich, daher, dass da diese Turntable-Mix-Geschichte mit dabei war. Aber man findet auch in früheren Jahren diverse Sachen, die so sehr gerappt sich anhören, manchmal bei James Brown und auch bei manchen Rhythm and Blues-Leuten, aber das hier ist von dem, wie er es vorträgt, würde man das schon, glaube ich, darunter verorten.
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und ein super Stück, ja. Ein geiles Stück eigentlich. Also, ja. Weißt du ein bisschen mehr über ihn?
Er hat einen Wikipedia-Antrag in englischsprachigen.
Also ein Entertainer.
Ja, ein Entertainer, genau. Ich glaube, er ist Afroamerikaner. Ne? Sehr viel mehr weiß ich über ihn nicht. Ich war nur total verblüfft, erstens einmal, weil das, also wirklich. Das ist für mich Hip-Hop und zweitens, weil der Rest dieses Albums, ja, da sehe ich dieses seltsame Cover, tatsächlich, da ist sonst kein Musiktitel drauf. Das ist
also man würde es auch nicht mit 68 verbinden.
Also, ich fühle mich ja im Jahr 68 einigermaßen wohl und zielsicher auch, was so Sound angeht, aber bei dem Stück, das hätte ich mindestens 10 Jahre weiter nach hinten verschoben. Also, ich muss hier nochmal betonen, wie ich eben gesagt habe, die Songauswahl stammt nicht von mir, sondern ich folge ganz strikt den Vorschlägen in diesem Artikel. Insofern ist der zweite Vorschlag nicht besonders überraschend, aber er ist natürlich auch essentiell. Auch ein Song, der sehr viel ausgelöst hat. Ich gucke ganz intensiv Jim an, der vor kurzem ja eine Folge gemacht hat über die Stooges, beziehungsweise die Bands, die von den Stooges inspiriert worden sind und ihre Legacy weitergetragen haben. Ja?
Ich danke dir, dass du jetzt was von einer anderen tollen Gruppe à la Stooges spielst.
Ja, wir kennen uns, ja genau. Und deswegen bleiben wir tatsächlich im Jahr 1968 und wir reden insofern ganz grob von den großen Brüdern von den Stooges. Warum größere Brüder? Weil diese Band, um die es geht, es ist MC5, es vor den Stooges gab. Und beide werden immer im gleichen Atemzug genannt. Und zwar, worum geht es? Es geht um die Bands, die das ausgelöst haben, was man dann später in den 70ern Punkmusik genannt hat. Die Diskografie von den MC5 ist ähnlich wie bei den Stooges etwas übersichtlich. Als bekanntestes Album, wichtigstes Album gilt ihr Debüt, Kick Out the Jams, ein Live-Album. Und die Alben danach sind auch noch sehr interessant, sind aber haben nicht diese brachiale Urgewalt vielleicht von dem Debüt. MC5 auf jeden Fall, wer sie nicht kennt, aber mit den Stooges was anfangen kann, ne? Unbedingt mal reinhören. Und ja, wir hören den Titeltrack von dem Album.
Ich danke dir.
Immer herzlich willkommen.
Es ist so unglaublich einflussreicher und fantastischer Track. Das ist einfach legendär. Mhm.
Kick Out the Jams von MC5. Well, I feel pretty good, and I guess that I could get crazy now, baby. Cause we all got it tuned, and when the dressing room got hazy now, baby. I know how you want it, child. We get tight, the girls can't stand it when you're doing it right. And then up on the stairs, and let me kick out the jams. Kick out the jail. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's all wet. What I'm feeling in the sound that I'm bouncing. Me bouncing, me bouncing off the ceiling. You gotta have it, baby. You can't do it without them. When you get the feeling, you gotta sign them up. Kick out the jam. Yes, kick out the jam. The kick out.
Das ist unfassbar. Also diese rohe Energie hier ja live off gefangen, eingefangen. Wie gern wäre man dabei gewesen. Ja, sehr groovende Hardrock-Geschichte, die aber doch einen ganz eigenen Charakter hatte und man nicht lange überlegen muss, dass das ein Vorreiter des Punk war. Und auch diese komponistlose Art, wie er gesungen hat. Und jetzt würde noch ein amtliches Gitarrensolo folgen. Also alle Ingredienzien, die ein sauberes, sattes, abgehangenes, super dynamisches, energiegeladenes Stück haben muss. Habe ich was vergessen?
Nein, perfekt. Ja, also was ich mich dann frage, also im Vergleich zu dem, im Gegensatz zu dem anderen Song, die Frage ist, zurück in der Zeit, wo diese Musik entstanden ist, ob diese Band, diese Menschen wirklich begriffen haben, was die eigentlich für gerade für einen Schritt machen. Ja, also nein, ja, ich meine, diese Musik war auch sicherlich am Anfang alles anderes als akzeptiert und es ist immer ein Prozess. Aber es gibt Musiker, die haben in bestimmte Phasen unabhängig, also von die Musik war nicht mal veröffentlicht, die wussten, die haben mit bestimmten Stück Sachen geschaffen, die definitiv neu waren und die Musik verändern werden. Die Frage ist hier, na, da ist so viel, ich meine, diese Musik in den 60er Jahren muss wie eine Bombe eingeschlagen sein. Ich meine, das ist wirklich so eine Bombe in dem Sinne auch, nicht nur, dass alle begeistert sind, es gibt bestimmt Leute, die da meinen, was das ist, auch keine Musik und aber die haben mit diesem Album wirklich zum einen diese Genre gegründet, aber auch die haben natürlich was, die haben Geschichte geschrieben, ja, letztendlich.
Ja, ja. Auch dieses rohe, bis auf den Knochen runtergebrochene Rhythmusding, diese Energie, die da drin steckt, auch in das noch viel ältere erste Velvet Underground Album, auch in so eine skelettierte Musik, die einen aber total wegbläst, mit einer nie vorher dagewesenen Instrumentierung und Wucht und so einem Ansatz, den man erstmal gar nicht verstanden hat. Und genau wie du sagst, das ist das Spannende, die Leute haben vielleicht unterbewusst begriffen, das ist jetzt was Spannendes und sie waren gar nicht die großen Superstars, aber sie haben etwas völlig Neues geschaffen, mit den Stooges jetzt zusammen und haben eine Vorlage gelegt, die dann später wunderbar weiterverarbeitet wurde. Und das ist wunderbar auch, dass es hier eine Live-Aufnahme war, weil über den reinen Studio-Sound hättest du diesen Vielleicht hätte er da sich ein bisschen zurückgenommen beim Gesang. Ich weiß es nicht.
Kann sein, ja. Aber sehr interessante Frage, die da aufwirft, Stefan. Also ich weiß es nicht, ob die Leute damals begriffen haben, was sie da gehört haben. Ich kann für mich ganz spontan zwei Songs nennen, wo ich sofort dachte, das ist neu. Das eine ist tatsächlich ein Debüt von Portishead. Als ich das Anfang der 90er gehört habe, dachte ich sofort, wow, das ist komplett neu. Und das andere ist ein bisschen vielleicht banaler, aber es hat mich absolut vor den Kopf gestoßen und ratlos gemacht. Das war von Trio, ich lieb dich, da, ich lieb dich nicht. Ich lieb mir auch immer, ihr wisst was, alles, was ich meine. Ich war sprachlos. Ich wusste nur, das ist komplett anders als alles, was ich bisher gehört habe. Das ist der kleine persönliche
Exkurs dazu. Und es hat mit einem Rockkontext auch funktioniert, ja. Denn diese Gitarre, die der, wer hieß er noch? Meine Güte, auch leider schon verstorben,
ja.
Gespielt hat. Das hat dann genau diesen Kontrapunkt gegeben, den dieser sonst relativ strange Synthi-Sound und diese sehr spärliche Vokalakustik, ja. die der Remmler da gegeben hat. Aber wie gesagt, hier jetzt das Stück, unfassbar eigentlich. Also MC5, eine Klasse für sich.
Ja.
Also mit dem ersten Album.
Ja, können wir gerne so stehen lassen. Und jetzt kommt etwas, was sehr spannend ist. Dazu habe ich keine Meinung. Ich denke aber, es ist sehr interessant und es ist diskussionswürdig. Wir gehen von den 60ern in die 90er. Wir gehen in den März 1992. Der Song heißt Pop Scene. Wir sind im Britpop und Pop Scene von Blur gilt, oder einige meinen, oder die Verfasserin dieses Artikels meint, das war der erste Britpop-Song. Es gibt, wenn man danach googelt, findet man auch Einträge, die genau das bestätigen. Spannend, ne? Und Britpop ist ja im Moment wieder Reunion Oasis, haben wir ja eben drüber gesprochen.
Es ist schwierig, wenn man dann so an Gruppen wie Smith und so denkt, dann ist es halt eine Frage der Definition.
Das ist genau richtig. Diese Song ist eine Vorab-Single gewesen, Pop Scene, zum zweiten Album von Blur. Das Album heißt Modern Life is Rubbish. Album, was ich auch habe, was ich hier gerade den Titel For Tomorrow, wer ihn kennt, halte ich für eine der stärksten Blur-Singles überhaupt. Pop Scene kannte ich nicht. Ich habe mit großem Interesse, mit zittrigen Fingern diesen Song mir dann angehört und ich möchte gerne jetzt wissen, was ihr davon haltet. Bitteschön. Ja, also wie Jim vorher das doch diskutiert hat oder erwähnt hat, Britpop als Richtung so wirklich nicht so einfach zu kategorisieren oder der Zeitpunkt ist wirklich schwer zu festzustellen oder festzulegen. Das hier ist sehr diffus, finde ich. Ich meine, das ist ein Song, ich finde den Song gar nicht so schlecht, aber auch im Gegensatz zu den ersten zwei Beispielen, wo man ganz klar sagen konnte, okay, das, was da ist wirklich was Neues, was Besonderes. Hier, ich mag Blur sehr, denke schon, dass der, ich weiß nicht mehr, wie heißt der Sänger nochmal?
Damon Albarn.
Genau, ich denke, dass er auch mit Gorillaz und so schon was ganz Besonderes gemacht hat. Aber ich hätte jetzt nicht, würde es nicht mit diesem Stück assoziieren. Vielleicht ist es historisch,
von Blur, mein erstes bekanntes Stück, aber ja, das ist ja schwierig.
Also mir geht es genauso. Also ich denke an Gruppen wie Television Personalities und viele andere mehr, die früher waren, bis hin zu den Smith und auch diverse frauenbesetzte Bands. Was jetzt mit Britpop in dem Sinne gemeint sein soll, ist mir echt unklar. Ich finde dieses Stück super. Ich finde Blur ohnehin eine tolle Band, die sehr gute Platten rausgebracht haben. Aber warum jetzt gerade dieser Song für den ominösen Begriff Britpop, der alles umfassen könnte, stehen soll, als erster wegweisender Track, dann, also ich habe diese Definition nicht verinnerlicht offensichtlich, und ist so für mich auch nicht zielführend, weil es gerade in England auch in diesen, da gibt es so viele Indie-Bands, die da vom Schrammelpop bis zu vielen, vielen anderen Richtungen, bis auch in dem psychedelischen Bereich, schon weit vorher am Start waren. Schwierig. Das, also ich kann damit nichts anfangen, jetzt mit dieser Kategorisierung, mit dem Stück sehr wohl.
Ja, sehr interessant. Ich stimme euch beiden ausdrücklich zu. Es fängt ja schon an mit der Frage, was ist eigentlich genau Britpop? Ne? Woran ist das? Blur und Oasis miteinander zu vergleichen, halte ich eh für Quatsch. Also musikalisch, die hängen überhaupt nicht miteinander zusammen. Was mir immer Sinn gemacht hat, wenn man Blur mit den Kinks vergleicht und da einen roten Faden spinnen will, alles klar. Aber hier, insofern, wir lassen das hier einfach mal so stehen. Das ist in dem Artikel so beschrieben worden. Ich habe es euch vorgestellt, wir haben uns unterhalten und dann reicht das erstmal. Ne? Genau. Und ich habe die Band, um die es als nächstes geht, habe ich gerade erwähnt. Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, was jetzt kommt. Es geht um die Kinks und es geht um den Titel, der angeblich sowas wie Hard Rock, wenn sogar nicht sogar Heavy Metal ausgelöst hat, dann sehr viele Jahre später. Ist ein absoluter Klassiker von den Kinks. Wir sind im Jahr 1964. Für damalige Verhältnisse, wenn man so 63, 64 an das, was die Stones oder auch die Beatles gemacht haben oder auch The Who, absolut hart. Ich glaube, das Ganze ist entstanden, weil ein Gitarrenverstärker kaputt gegangen ist und dann klang das so bräsig und dann haben die das gelassen. Es geht um den Titel You Really Got Me von den Kinks.
Solo. Natürlich ein legendärer Track. Da er 64 schon erschienen ist, ist es schwierig, Gegenargumente zu finden. Aber ich suche gerade nach einem Stück von einer isländischen Band, Thor's Hammer, die meine ich 65 oder 66, das ist dann aber anderthalb Jahre später, einen noch viel krasseren, wirklich Heavy-Metal-ähnlichen Sound gemacht haben in ihrem Gitarren-Solo selber. Das Stück selber ist auch beatig und auch nicht so Kinks entfernt. Aber in der Art, wie sie es hier spielen, ich meine gut, My Generation von The Who, das ist dann eher der Punk, würde ich sagen. Und das hier ist von der Rhythmusstruktur nicht direkt Metal, ne? Das ist ja ein harter Beat einfach oder harter Rock oder was immer. Aber natürlich ein legendäres, umwerfendes Stück, was auch jetzt mit diesem tollen Gitarrensolo noch gekrönt würde. im Verhältnis zu dem, was die Stones gemacht haben, wie so viele andere Beispiele, die wir ja auch schon gehört haben, sehr zupackend. Mhm.
Also du kannst verstehen, warum dieser Song hier auftaucht.
Ja, als so eine Ursuppe für diese okay, Geschichte. Ja. Mhm. Aber direkt das Wort Heavy Metal da zu verbinden, das halte ich für ein bisschen gewagt.
Ja gut, das hatte ich dann ergänzt.
Ach so.
Okay. Man muss über einen draufsetzen. Oder? Stefan. Also ich fand dein was ich natürlich kenne ich dein Stück auch und ein tolles Stück. Interessant war die Ergänzung, wie diese Musik entstanden ist. Es ist wirklich so, dass die, wenn man sich diese Verstärker, diese Gitarrenverstärker aus der Zeit vorstellt, gab es sowieso nur Fender, Vox, Marshall. Und die waren teilweise in der Zeit noch überwiegend genutzt, um clean zu spielen. Also sehr große Verstärker, die wirklich einen cleanen Sound spielen, da waren Röhrenverstärker. Und tatsächlich ist es wirklich so bei diesen Verstärkern, wenn die Röhren gegen Ende gehen, die letzte 30, 40 Minuten der Lebenszeit, die erzeugen eine unvergleichbare Verzerrung. Und ich glaube, dass damit dieser Sound auch entstanden ist. Also dass man hier diese Pattern, was auch gleichzeitig mit dem Bass gespielt wird, ist wirklich brutal. Und es gibt immer wieder Gitarristen, die noch heute ein bisschen Tränen weinen, weil die diesen Moment mit ihren Verstärker nicht aufgenommen haben, wo der sich verabschiedet hat eigentlich. Ja. Und ich glaube, dass damit ist die Idee von diesem richtig starken, verzerrten Sound entstanden.
Also ich stimme dir zu, ohne jetzt der Gitarrenspezialist zu sein, ist das Entscheidende, dass diese Verzerrung und diese Intensität des Sounds bei vielen Gruppen nicht über die Einstellung an der Gitarre selber oder über das Effektgerät direkt nur verursacht wurde, sondern eben auch über die, ob das jetzt Orange oder Marshall oder was immer da als Verstärker als Lautsprecher und Verstärker dann da rumstand, dadurch auch mit entscheidend geprägt wurde. Motorhead ist ein gutes Beispiel, die haben da Türme aufgebaut und dich dann weggeblasen. Naja. Klar ist, wenn du natürlich wenn du so ein Board dir zusammenbastelst oder noch 1000 Flanger und was weiß ich für Effektgeräte dann da zu subst, aber hier ist es ja eine sehr auch wieder sehr skeletale Rhythmik und Musik, das ist eine Ursuppe dieses kraftvollen Sounds, der dann irgendwann auch in den Hardrock mündet.
Ja, lieben Dank. Das war so eine Art auch No-Brainer, glaube ich. Ne? Also ich finde es nicht besonders originell, aber trotzdem es ist eine Sache, die, glaube ich, ziemlich eindeutig ist. So, jetzt kommen wir zum letzten Titel. Oha. Folge und ich denke mal, ich werde einen neuen Rekord aufstellen, was die Kürze einer Episode angeht.
Ist leider ganz falsch.
Das glaube ich. Okay. Und zwar, wir gehen sehr, sehr, sehr weit zurück. Wir verlassen das Jahrhundert, wir verlassen das 21. Wir verlassen das 20. Wir gehen ins 19. Jahrhundert. Wir gehen ganz genau ins Jahr 1892.
Wow. 1892. Ja, so weit sind wir noch nie zurückgegangen.
Noch nicht.
Wer hat das denn aufgenommen?
Deswegen ist es auch keine Originalaufnahme, die jetzt kommt. Ich hoffe, das werdet ihr dann verstehen. Der Titel heißt After the Ball. Und ich als beinharter Wings- und Paul McCartney-Fan denke natürlich bei After the Ball auf den Titel Back to the Egg von den Wings, das letzte Wings-Album, was leider Gottes schmählich unterschätzt wird. Ich liebe dieses Album. Da gibt es auch einen Titel drauf, der heißt After the Ball. Der ist ganz okay. Aber es geht nicht um Paul McCartney hier, sondern es geht um einen Titel von Charles Harris. Der hat 1892 After the Ball geschrieben, so zu einem Walzer als Sheet-Musik. Das heißt, er hat dann die Noten verkauft und der Song war innerhalb von kürzester Zeit ein massiver, massiver Erfolg, dass er teilweise in einer Woche bis zu $25.000 im Verkauf dieser Sheet-Musik verdient hat. Wahnsinn, ne? Ich sehe zum ersten Mal sprachlos.
Ja, nein, spannend. Aber ne? Geht es um Walzer?
Es ist ein Walzer, genau. Ihr hört den Titel auch gleich. Warum taucht er hier in diesem Artikel auf? Ich habe nochmal gesagt, das ist nicht meine Auswahl, sondern ich habe das gesagt. Er gilt angeblich als erster Popsong moderner Zeitrechnung. Spannend, ne?
was man so alles ja, sich ausdenkt.
Es lohnt sich, unseren Podcast zu hören. Genau. Wie ihr euch allerdings vorstellen könnt, gibt es keine Originalaufnahme aus dem Jahr 1892. Ich habe gesucht wie bekloppt. Ich habe nichts
gefunden. Ich habe hier was im Regal.
Deswegen greifen wir zurück auf einen, ich glaube, das war auch Teil eines Soundtracks. Da gibt es zu einem Film aus den 70ern und der Version mit Orchester von Richard Rodney Bennett. Und mit diesem Titel möchte ich mich auch gerne verabschieden und euch alle nach Hause schicken. Ich bedanke mich für meine Geduld. Nein, für eure Aufmerksamkeit.
Ja.
Ich denke mal, das war ganz interessant.
Das war super interessant.
Die Reise, die wir heute gemacht haben. Ne? Es lohnt sich wirklich, öfter Artikel mal zu lesen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle mit dem Titel After the Ball von Charles Harris.
Ja, danke dir.
Ja, danke. Ich möchte trotzdem noch meinen Senf dazu geben. Schwierige, ne? Du hast vorher in dem Briefing, in dem Meeting, was wir davor hatten, gesagt, lass uns nicht so lange über dieses Titel,
vielstündige Meeting.
Aber ich muss trotzdem sagen, was heißt immer Pop? Ich meine, der Walzer, wie wir schon mal erwähnt haben, war damals Pop letztendlich für diese Zeit. Und deshalb, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, das war der erste Pop-Song, weiß ich.
Aber das
egal.
Machen wir doch gerne.
Aber ich bin sehr gespannt und freue mich schon auf diesen ein Stück.
Ja, wir sagen auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören und habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und
Vinyl.
Genau, da sind wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.